Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Ich heiße Hannelore Denk, bin 67 und ja, ich bin hier, weil ich Krebs im Endstadium habe.
Hamburg-Altona, Hospiz im Helenenstift. Freitag, später Nachmittag.
Guten Tag, Frau Denk. Falkenberg.
Palliativmedizinerin Maya Falkenberg kommt zur Visite.
Ich wollte einfach von Ihnen hören, wie geht's Ihnen?
Ja.
Und ich würde Sie gerne einmal noch mal abhören, ja, dass ich mal höre, wie das
läuft. Ich war ja jetzt im Krankenhaus eine Woche auf der Intensivstation.
Ich verstehe das immer noch nicht. Warum wollten die einmal Lungenkrebs punktieren?
Ich habe ja auch Lungenkrebs, aber der lässt mich in Ruhe. Und dann wollten die da dran und wollten punktieren. Und dann habe ich gefragt, ob sie nicht wissen, woher ich komme. Ich komme aus dem Hospiz, bin da, weil ich unheilbar krank bin und sterbe.
Leben vor dem Tod. Die Palliativmedizin verändert sich. Ein Feature von Lydia Heller.
Ich habe Krebs im Endstadium, aber wo der Hauptherd sitzt vom Krebs, wissen sie nicht. Deswegen ist es so schwierig, diesen Krebs zu behandeln. Ich habe 3 Jahre lang 21 Chemos über mich ergehen lassen. Ich sollte wieder mit der neuen Chemo anfangen. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, nee, ich will das nicht mehr.
Wir können nichts mehr für sie tun. Wie ungeheuerlich scheint dieser Satz in einer Zeit, in der alles machbar scheint. Wir haben uns gesund ernährt, nicht geraucht, waren bei Hautscreening, Darmspiegelung und Vorsorgeuntersuchungen von Brust und Prostata. Gibt es nicht hochspezialisierte Operationen, Chemo- und Gentherapien, Organtransplantationen? Lässt sich nicht immer irgendetwas machen?
Doch, wenn anerkannt wird, dass es Krankheiten gibt, die auch die moderne Medizin nicht heilen kann, und Krankheitsverläufe, die sie nicht aufhalten kann, dann können Mediziner noch eine Menge tun. Sie können palliativ behandeln.
Als die Palliativmedizin Mitte der 80er Jahre in Deutschland begann, wurde das sehr belächelt. Ach, ihr tut doch gar nichts und ihr haltet ja nur Händchen und das ist überhaupt keine medizinische Betreuung, was ihr zur Verfügung stellt.
Claudia Bausewein, Professorin für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilian-Universität München, gehört Anfang der 1990er Jahre zur ersten Generation von Medizinern in Deutschland, die die Situation unheilbar kranker Menschen systematisch erforschen. Inzwischen gibt es mehrere hundert Palliativstationen und Hospize. Das Fach entwickelt sich rasant und es verändert sich.
Wir haben einen steigenden Bedarf an palliativmedizinischer Betreuung. Menschen werden immer älter, sie werden immer kränker, also komorbider. Sie werden länger mit Erkrankung leben. Also längeres Leben heißt ja in der Regel mit Krankheit länger leben.
Palliativmediziner haben heute auch Patienten mit Herzerkrankungen im Blick, mit chronischen Lungenleiden oder neurologischen Störungen. Und es geht ihnen um mehr, als Menschen in den Tod zu begleiten.
Da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die unter diesen Erkrankungen leiden, wo keiner dran denkt, dass die eigentlich dran sterben werden. Es gibt einige Studien, die tatsächlich auch versuchen herauszufinden, ob palliativmedizinische Betreuung auch bei diesen Nicht-Tumorpatienten tatsächlich auch sinnvoll ist. Und aus der klinischen Erfahrung wissen wir, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber wir müssen es sozusagen auch nochmal den Nachweis dazu liefern.
Und bezüglich der Schmerzen hatte ich ja auch mit ihr gesprochen. Ich hatte sie eigentlich auch motiviert mit den Rückenschmerzen, weil sie sagte:
Hamburg-Altona, Hospiz im Helenenstift. Freitag, Nachmittag. Palliativmedizinerin Maya Falkenberg spricht mit einer Pflegerin über Hannelore Denk. Was wünscht sie? Wie können sie helfen?
200 Mikrogramm Astral bekommen. Aber 200 reichen.
Das ist ein Opiat, also stark wirksames Schmerzmittel. Das setzen wir bei Schmerzspitzen ein, bei Tumorpatienten, nur bei Tumorpatienten. Schmerzen gehört zu den häufigsten Beschwerden. Ungefähr 90% der Patienten haben Schmerzen.
Schmerzen ist das Schlimmste. Hier weiß ich, ich werde schmerzfrei gehalten. Also geht mir das gut.
Es ist wirklich so für die Patienten, wenn die Angst vor körperlicher Qual verlieren, entwickeln sich ganz andere Hoffnungen. Also nochmal wieder irgendwas essen zu können, was einem geschmeckt hat, das Enkelkind noch einige Wochen länger zu sehen, das sind so die Hoffnungen.
Schmerzen sind der häufigste Grund, aus dem lebensbedrohlich erkrankte Menschen, meist Krebspatienten, in Hospizen und auf Palliativstationen aufgenommen werden. Um sie zu lindern, sind in den letzten Jahrzehnten Opiate, medizinisch korrekt Opioide, immer bedeutender geworden. Vor allem Morphin und Morphinderivate. Schmerzen am Lebensende ließen sich damit so weit reduzieren, dass ein Sterben mit Schmerzen eigentlich nicht befürchtet werden muss, schreibt der deutsche Palliativmediziner Hans-Christoph Müller-Busch in seinem Buch Palliativmedizin und die Ethik des Sterbens. Die Wirklichkeit jedoch sieht oft anders aus.
Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits Ende der 1980er Jahre Empfehlungen zur Schmerztherapie mit Morphin veröffentlicht. Danach werden, je nach Art und Intensität der Schmerzen, 4 Stufen unterschieden. Für jede Stufe werden bestimmte Schmerzmittel zur Behandlung vorgeschlagen. Wirken sie nicht mehr ausreichend, werden die stärker wirksamen Mittel der nächsten Stufe empfohlen. Obwohl das WHO-Stufenschema sich vielfach bewährt hat, wird es nicht überall anerkannt.
Viele Kliniken wenden die bestmöglichen Methoden gar nicht an. In einigen europäischen Ländern gibt es strikte Grenzen für den Einsatz von Opioiden bei der Schmerzbehandlung. Zum Beispiel, wie viele Opioide ein Patient verschrieben bekommen darf und für wie lange. Es gibt eine Art Opioidangst im Gesundheitswesen bei Patienten und deren Familien und in der Gesellschaft allgemein. Viele fürchten, dass Patienten davon süchtig werden könnten, aber das ist falsch.
Richtig ist, nicht allen Patienten helfen Opioide gleich gut. Bestimmte Präparate können etwa bei Frauen anders wirken als bei Männern. Jeder Patient kann andere Toleranzen entwickeln. Professor Stijn Korsa, Chef des Europäischen Forschungszentrums für Palliativmedizin am Universitätshospital Trondheim, sucht seit rund 10 Jahren nach den zugrunde liegenden Mechanismen.
Wir haben herausgefunden, dass ein Mix aus verschiedenen genetischen Voraussetzungen die unterschiedliche Wirkung von Opioiden erklären kann, individuelle genetische Variationen. Aber die Daten, die wir haben, sind bisher nicht so klar, dass wir daraus Empfehlungen für klinische Anwendungen ableiten könnten. Deshalb suchen wir weiter. Wir müssen verstehen, welche Patienten es sind, die besser auf Behandlungen ansprechen als andere.
Schmerzspezialisten wie Professor Lukas Radbruch vom Zentrum für Palliativmedizin am Malteser Krankenhaus Bonn-Rhein-Sieg weisen zudem darauf hin, dass oft keineswegs eindeutig ist, ob Schmerzen vom Patienten tatsächlich durch deren Krankheit verursacht werden oder durch die Behandlung.
Typisches Beispiel ist, dass wir Patienten haben, die sowohl von ihrem Tumor Schmerzen haben, aber gleichzeitig sind vielleicht durch die Chemotherapie Nervenschäden entstanden. Und die Frage ist jetzt, die Schmerzen, die der Patient hat, liegt das daran, weil der Tumor hinten im Rücken auf den Nerv drückt, oder sind das die Schäden durch die Chemotherapie?
Am Universitätsklinikum Bonn arbeiten Mediziner derzeit an präziseren Methoden zur Schmerzmessung. Tests, in denen etwa Hitze und Druckempfindlichkeit geprüft werden und der Hauptort der Schmerzentstehung bestimmt werden soll. Ist es ein krankes Organ? Ist die Übertragung der Schmerzreize gestört? Oder sind Mechanismen der Schmerzhemmung im Gehirn beschädigt?
Und dann kann man relativ klar ein Profil erstellen, wo man sagt, hier sind offensichtlich die kleinen Nervenfasern geschädigt. Das ist aber typisch für eine Chemotherapie und dann müsste man vielleicht dafür die Behandlung dann einstellen.
Eine gute Kontrolle von Schmerzen hängt letztlich immer auch vom Verhältnis zwischen Arzt und Patienten ab. Das aber ist oft verbesserungswürdig. Stijn Korsa hat Krebspatienten mehrerer europäischer Länder gefragt, ob sie meinen, dass Ärzte ihre Schmerzen ausreichend lindern. Die Hälfte der Befragten fühlte sich ungenügend behandelt.
Wir haben die Daten mit Studien verglichen, in denen geprüft wurde, wie oft Patienten mit der als optimal geltenden Methode gegen ihren Schmerz behandelt wurden. Danach erhalten angeblich 90% die bestmögliche Schmerztherapie. Wir haben also eine Lücke von rund 40% zwischen der Wirklichkeit nach Studienlage und der Wirklichkeit im Alltag der Patienten. Das ist auch ein Kommunikationsproblem. Viele Ärzte unterschätzen die Symptome ihrer Patienten und viele Patienten berichten nicht von Beschwerden, wenn der Arzt nicht danach fragt.
Schmerzen sind ein komplexes Geschehen. Jeder empfindet Schmerzen anders, bewertet, beschreibt, erträgt sie anders. Cicely Saunders, die Begründerin der modernen Palliativmedizin, prägt 1963 den Begriff Total Pain. Schmerz ist demnach mehr als zu spüren, dass der Körper nicht mehr problemlos funktioniert. Mehr als unter Begleiterscheinungen von Krankheiten und Nebenwirkungen von Therapien zu leiden. An Atemnot und Übelkeit, an Schwäche und Auszehrung. Auch die Angst vor Leiden, Sterben und Tod kann schmerzen.
Hamburg-Altona, Hospiz im Helenenstift. Freitag, Vormittag. Hannelore Denk liegt in ihrem Zimmer, spielt Online-Spiele, schaut aus dem Fenster. Im Hintergrund läuft der Fernseher.
Was für mich ganz, ganz schwer war, wie sage ich es meinen Kindern? Wie sagt man das seinen Kindern, dass man unheilbar an Krebs erkrankt ist? Das war der Schwerste. Für mich war das jetzt besonders schlimm. Meine Enkeltochters Geburtstag, das war der erste Mal, wo ich nicht dabei war. Und das ist das letzte Mal. Das hat mich umgehauen. Im Sommer ist einer nach dem anderen weggestorben. Ne? Ja, das bedrückt einen dann. Man fragt sich dann, bin ich die Nächste?
Es ist in der Medizin heute selbstverständlich, bei Patienten regelmäßig Körpertemperatur und Blutdruck zu messen. Es ist nicht selbstverständlich, beobachtet Claudia Bausewein, sie nach ihrem Befinden zu fragen.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Eine Patientin, da wurde der Beratungsdienst, der palliativmedizinische Beratungsdienst, dazugeholt zur Schmerztherapie, weil sie so starke Schmerzen hatte. Und die Kollegen haben ihr einen Fragebogen gegeben, wo sie mal einfach ihre Symptome, manche andere Dinge gefragt wurde. Und bei der Frage, da gab es eine offene Frage, was sind ihre Hauptprobleme? Da stand mein Ehemann. Schmerzen waren überhaupt nicht das Problem, andere Symptome waren auch nicht das Problem gewesen. Und da stellte sich heraus, diese Patientin, die eine fortgeschrittene Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung hatte, hat einen demenzkranken Ehemann zu Hause, wo sie die Hauptversorgerin war. Das war ihr Hauptproblem. Dann müssen wir natürlich dieses Hauptproblem angehen, weil ein körperlich empfundener Schmerz kann durch eine psychische Belastung viel stärker werden, als es der körperlichen Situation entspricht.
Aber wie erfasst man möglichst viele Dimensionen der Leiden schwerkranker Menschen? Palliativmedizinern und Mitarbeitern in Hospizen fällt die Antwort leicht. Man nimmt sich Zeit, fragt nach, hört zu, akzeptiert, dass einem Patienten Hilfe bei der Versorgung seiner Familie wichtiger sein kann als die Krebstherapie. Lukas Radbruch erlebt jedoch häufig, dass diese Haltung keineswegs von allen Kollegen geteilt wird. Die meisten Mediziner wollen ausreizen, was es an Therapien gegen Krebs oder andere schwere Erkrankungen gibt. Sie wollen heilen und Leben retten. In vielen Krankenhäusern, in denen es noch vor 20 Jahren durchaus üblich war, Patienten zum Sterben ins Bad zu schieben, fehlt nicht nur die Erfahrung im Umgang mit unheilbar Kranken. Es fehlt oft auch an Personal und Zeit, um Patienten mit ihren Nöten und Wünschen über die eigentliche Erkrankung hinaus im Blick zu haben. Um ihren Zustand schnell und trotzdem umfassend zu erkennen, sind systematische Fragebögen zu einem wichtigen Werkzeug geworden. Zu den bekanntesten zählt der Palliative Care Outcome Scale, der am Cicely Saunders Institute in London entwickelt wurde, eine der größten Forschungseinrichtungen für Palliativmedizin weltweit. Professor Irene Higginson ist die Direktorin des Instituts.
Der Palliative Care Outcome Scale besteht aus zwei Teilen. Einmal wird ein Patient gefragt, was ihm in seiner Situation die größten Sorgen bereitet und worum sich Ärzte, Pfleger und andere Dienste zuerst kümmern sollten. Der andere Bereich sind 10 Fragen, in denen körperliche Symptome, soziale und emotionale Belastungen bewertet werden.
Studien des Cicely Saunders Instituts zeigen, dass Ärzte, die Skala benutzten, besser in der Lage waren, Depressionen bei Patienten zu erkennen und früher palliativmedizinische Unterstützung hinzuzogen. Umgekehrt vertrauen Patienten und deren Familien ihren Ärzten mehr, wenn sie vor einer Behandlung nach palliativmedizinischen Kriterien befragt werden. Wie wollen die Patienten behandelt werden, sollte sich ihr Zustand plötzlich verschlechtern? Wer soll die Entscheidung treffen, wenn sie nicht selbst antworten können?
Interessanterweise berichteten die Familien dann auch, die Symptome der Patienten seien besser behandelt worden. Diesen Mechanismus verstehen wir noch nicht ganz. Entweder hatten sie diesen Eindruck, weil sie sich insgesamt besser unterstützt fühlten, oder die Patienten wurden wirklich gezielter behandelt, weil sich die Angehörigen eher trauten, Ärzte und Pfleger auf Symptome aufmerksam zu machen und weil dies ernst genommen wurde.
Aus systematischer Befragung weiß man heute auch, unheilbar kranke Menschen wollen über ihre Situation so viele Informationen wie möglich haben. Rund 3/4 von ihnen wollen über ihre Behandlung mitentscheiden. Frauen öfter als Männer, Jüngere eher als Ältere. Und zwischen 60% und 80% der Menschen wollen zu Hause sterben oder in einer Umgebung, die dem Zuhause ähnlich ist.
Hier sind wir jetzt im ersten Stock. Hier sind 8 Gäste untergebracht und ein Stockwerk höher nochmal 8 Gäste.
Hamburg-Altona, Hospiz im Helenenstift. Freitag, Vormittag. Leiter Kai Puhlmann macht einen Rundgang durchs Haus. 2 Etagen, jeweils 8 Einzelzimmer. Ein Wohnzimmer für alle. Eine Küche mit WG-Atmosphäre. Freundlich, undramatisch. Im ersten Stock richten Pfleger ein Zimmer her. Ein neuer Gast wird erwartet.
Also es muss um das Bett bezogen werden und so. Und dann können die Gäste ihre Zimmer individuell gestalten. Also können Bilder mitbringen oder den Lieblingssessel oder so.
Ich habe immer gesagt, wenn das soweit ist, das möchte ich ins Hospiz. Das erste Mal, als mein Sohn hier reinkam, das war für ihn schlimm, mich hier liegen zu sehen und zu wissen, in diesem Bett stirbt sie. Aber wir versuchen, die Zeit, die wir zusammen haben, nicht darüber zu reden. Meine Tochter, mein Sohn auch, kommen hier laufend her, sie verwöhnen mich, wir machen was zusammen. Ich lebe zwar im Hospiz, aber ich bin noch nicht tot.
Wir haben das mal verglichen, indem wir Deutsche repräsentativ auch befragt haben nach den Dimensionen, die ihnen Sinn geben im Leben, im weitesten Sinne Lebensqualität, und haben das dann mit Palliativpatienten verglichen. Und Quintessenz des Ganzen ist eben, Beziehungen gewinnen an Bedeutung. Also wie ist meine Partnerschaft, wie ist der familiäre Rückhalt, wie ist es aber auch mit Freunden. Aber auch das Thema Religion und Spiritualität, materielle Dinge verlieren an Bedeutung und ganz spannend auch, Gesundheit ist Palliativpatienten weniger wichtig als den Gesunden. Man nennt das Response Shift in der Krankheitsbewältigungsforschung, dass der Bereich, wo es mir immer schlechter geht, ich dem auch weniger Bedeutung zuschreibe.
Dr. Martin Feck, Psychologe in der Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum München-Großhadern, forscht seit rund 15 Jahren zu psychischen Symptomen todkranker Menschen. Ängste, Depressionen, Hoffnungslosigkeit, Sinnverlust. Fast jeder, dem eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, erlebt das als Schock. Und fast jeder, der Hoffnung in eine Heilbehandlung gesetzt hat und hören muss, dass sie nicht oder nicht mehr wirkt. Palliativpsychologen wollen Menschen in diesen Situationen vor allem helfen, mit Angst und Unsicherheit umzugehen.
Ein Patient hat mir mal erzählt, für ihn war es etwas unglaublich Kräftigendes, als er auf dem Berg war und hat auf das gegenüberliegende Bergmassiv geblickt, was gerade im Sonnenlicht extrem geleuchtet hat. Und in diesem Moment hat er wirklich so eine Verbundenheit erlebt mit der Natur, mit sich selbst. Und man kann über Imagination das jetzt wieder lebendig werden lassen. Ja? Dass es in meinem Körper ich wirklich nochmal diese kräftigende Erfahrung mache. Und das kann mir eben auch helfen, so leidvolle Situationen dann die zu bewältigen.
2002 entwickelt William S. Breitbart, Chef der psychiatrischen Abteilung der Memorial Sloan Kettering Krebsklinik in New York, eine spezielle Psychotherapie für Patienten in der letzten Phase ihres Lebens. Kern dieser sinnzentrierten Therapie ist es, Aufmerksamkeit auf die Lebensbereiche zu lenken, die jemand trotz einer lebensbegrenzenden Krankheit als erfüllend erachtet. 2012 veröffentlicht der kanadische Palliativmediziner Harvey Chochinov seine Therapie der Würde. Eine Anleitung für Menschen, im Angesicht des Todes auf Ereignisse, Erfolge und Erfahrungen des Lebens zurückzublicken und die Ergebnisse als Buch oder Tonaufnahme an die Familie weiterzugeben.
Nicht jeder, der unheilbar krank ist, braucht oder will in der letzten Phase seines Lebens psychologischen Beistand. Und auch Martin Feck weiß, es ist nicht ausreichend belegt, dass Psychotherapien mehr leisten als das klassische sich Zeit nehmen, mehr als das Händchen halten, das der Palliativmedizin als Klischee anhaftet.
Trotzdem braucht man, glaube ich, auch die Studien dazu, wenn jetzt jemand wirklich an einer Depression erkrankt ist, was gar nicht selten ist bei Palliativpatienten, dann wird es nicht ausreichen, dass ich mich nur hinsetze und zuhöre, sondern dann muss man überlegen, welche Maßnahmen leite ich ein. Und bei den Medikamenten geht es halt darum, welche Substanzklasse setze ich dann ein, die gerade für einen Menschen mit einer begrenzten Lebenszeit sinnvoll ist einzusetzen. Und auch bei den nicht-medikamentösen Maßnahmen geht es halt auch darum, es gibt ein Riesenspektrum von Akupunktur und Verhaltenstherapie, tiefenpsychologischer Therapie. Und da lohnt es sich doch aber auch mal zu schauen, was bringt denn dann auch wirklich was? Und das soll man dann dem Patienten einfach zur Verfügung stellen.
Patienten entscheiden sich heute, in der Hoffnung auf eine umfassendere Betreuung, immer häufiger für Palliativstationen und Hospize. Ihre Ansprüche sind hoch. Erwartet wird oft mehr, als Pfleger und Ärzte leisten können. Gleichzeitig überschütten Forscher die Einrichtungen mit Fragebögen. Inzwischen gibt es davon so viele verschiedene, dass die Daten kaum mehr vergleichbar sind. Wir erleben eine Perversion des Hospizgedankens, kritisierte kürzlich Ernst Engelke, ein Pionier der deutschen Hospizbewegung, in einem Zeitungsartikel. Es solle entweder keine Palliativstation mehr geben oder alles sollte Palliativstation werden. Tatsächlich beginnen die Grenzen zu verschwimmen.
Wenn man immer über alles spricht, habe ich mal gehört, da war ein Professor, der hatte zwei Patientinnen, die beide das Gleiche haben. Die eine hat sich still in sich hinein und die andere hat darüber geredet und die still war, ist gestorben. Also das hat schon was in sich, wenn man versucht, normal weiterzuleben, ne? Dass man doch die Chance hat, ein bisschen länger zu leben. Und das versuche ich.
2010 veröffentlicht Jennifer Temel, Onkologin am Massachusetts General Hospital in Boston, die Ergebnisse einer Studie mit Lungenkrebspatienten. Kurz nachdem die Krankheit festgestellt worden war, wurde eine Gruppe mit den üblichen Krebstherapien behandelt und erst bei Bedarf palliativ versorgt. Eine zweite Gruppe wurde ebenfalls mit den üblichen Methoden behandelt, bekam aber von Anfang an zusätzlich eine palliativmedizinische Betreuung, Schmerzbehandlung, psychologischen Beistand, Unterstützung der Angehörigen. Ergebnis? Den früh palliativ betreuten Patienten ging es insgesamt besser. Sie hatten weniger Depressionen, brauchten weniger aggressive Therapien und sie lebten im Durchschnitt 2 Monate länger als die Vergleichsgruppe.
Warum die Patienten länger lebten, ist unter Fachleuten umstritten. Ziel der Studie war nicht, eine längere Überlebenszeit zu zeigen. Vielleicht war diese einfach nur Zufall. Doch es gibt weitere Hinweise darauf, dass sich eine frühzeitige palliative Betreuung positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt, auch bei Nicht-Tumorpatienten. Irene Higginson hat Menschen mit multipler Sklerose untersucht, die frühen und regelmäßigen Zugang zu ambulanter palliativer Betreuung hatten.
Wir haben gesehen, dass diese Patienten danach über weniger Symptome klagten und seltener ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Und sie lebten auch geringfügig länger als die Patienten, die nicht auf diese Weise betreut wurden.
Zwar schließt auch Irene Higginson nicht aus, dass die längere Überlebenszeit andere Ursachen als die Palliativbetreuung hatte. Die verbreitete Sicht, wonach palliativmedizinische Behandlung bedeutet, Bemühungen, um die Heilung aufzugeben, hält sie aber für widerlegt, wie viele ihrer Kollegen.
Als ich angefangen habe mit Palliativmedizin, war eigentlich klar, dass ein Patient, der noch eine Chemotherapie bekommt, nicht auf Palliativstationen kommt. Mittlerweile sehen wir das gar nicht mehr eng. Ungefähr 1/6 der Patienten auf Palliativstationen kriegen auch noch eine Chemotherapie und ein guter Teil kriegt auch noch eine Bestrahlung gegen seine Tumorerkrankung. Man kann auch gar nicht immer so genau trennen, ob man jetzt eine Bestrahlung macht nur zur Schmerzlinderung von Knochenmetastasen oder ob es vielleicht eben auch noch mit der Idee ist, damit kann man das Leben noch verlängern. Wir leben eigentlich dann von einer guten Kooperation.
Ich würde fast denken, dass die Allgemeinmedizin, die Palliativmedizin und die Psychosomatik tatsächlich noch den Menschen hinter dem Patienten im Blick haben und auch noch in seinem sozialen Umfeld, weil der Rest der Medizin sich immer in eine spezialisiertere Richtung entwickelt und die Kollegen dadurch einen immer kleineren Fokus haben, indem sie extrem gut sind, extrem innovativ sind, aber den Blick für das Ganze so ein bisschen verlieren. Und ich glaube, dass da die Palliativmedizin eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und Rolle hat und dass deswegen auch diese verschiedenen Forschungsansätze so wichtig sind.
Aber ist hier alles gut gelungen?
Also, könnt ihr zufrieden sein? Ich kriege gut Luft.
Brauchen wenig Bedarfsmedikation, das habe ich eben gefragt. Ne? Essen und Trinken.
Ja, schmeckt.
Hamburg-Altona, Hospiz im Helenenstift. Freitag, später Nachmittag. Palliativmedizinerin Maja Falkenberg verabschiedet sich.
Und dicke Beine haben Sie weiterhin nicht?
Noch nie auch gehabt.
Wassertablette? Also, nee, sind schlank und rank.
Die sind Streichholz.
Dann sind wir beide zufrieden.
Okay, danke.
Tschüss, Frau Denk, bis nächste Woche.
Ja.
Tschüss.
Ja.
Tschüss.
Ja, das ist jeder Tag, ist eigentlich wie ein Geschenk, ne? Ich genieße jeden Tag, freue mich jeden Morgen, wenn ich wieder aufwache. Weil man ja nicht weiß, wie lange. Eine Zeit habe ich noch, das weiß ich. Aber ich muss auch realistisch denken, weil heute kann das mir noch richtig knackig gehen. Ja, und morgen meint der Krebs, denn da muss man mal wieder ordentlich eins beigeben und dann kann es mir schlecht gehen.
Hannelore Denk ist am 5. Februar gestorben. In Ruhe. Ihre Kinder waren bei ihr. Ein Mittwochvormittag. Hospiz im Helenenstift, Hamburg-Altona.
Leben vor dem Tod. Die Palliativmedizin verändert sich. Von Lydia Heller. Es sprachen Miriam Abbas, Maximilian Held, Nina Ernst. Ton Bernd Friebel. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll.